ARD.
Zeitsprung zurück vor 66 Millionen Jahren. Wir befinden uns im unendlichen Weltraum. Wir sehen unsere Planeten, wie sie schon damals scheinbar seelenruhig durch das All fliegen. Doch die Ruhe soll schon gleich gebrochen werden. Denn es ist etwas in Richtung der Erde unterwegs. Oh, Achtung, da fliegt's gerade an uns vorbei. Es ist ein etwa 10 bis 15 Kilometer großer Asteroid. Er ist etwa 72.000 km/h schnell. Leider wird er gleich mit einer Wucht von etwa einer Milliarde Hiroshima-Atombomben in die Erde einschlagen und damit das Zeitalter der Dinosaurier beenden. Freunde des Wissens, so nennen wir euch übrigens als Community ganz gerne. Wir machen es heute schnell mit dem Intro, weil wir haben wirklich Bock auf diese Folge. Also nichts wie rein. Wir werden eintauchen in die Welt der Dinosaurier. Wir werden darüber sprechen, wie sie überhaupt entstanden sind, wie sie den damaligen Superkontinent Pangea beherrschen konnten. Und natürlich müssen wir auch über den Tag sprechen, der das Ende der Dinosaurier besiegelt und die Erde in einen nuklearen Winterschlaf befördert hat. Ihr hört Wissen mit Johnny. Kapitel 1: Die Geburt der Dinosaurier. Seitdem es auf unserer Erde komplexes Leben gibt, hat es insgesamt 5 große Ereignisse gegeben, die dafür gesorgt haben, dass ein sehr großer Teil dieser Lebewesen ausgestorben ist. Es war zum einen immer das Ende eines Zyklus, aber damit auch immer der Beginn eines neuen. Und genau durch so ein Massenaussterben sind die Dinosaurier entstanden. Es war so ungefähr, lasst mich mal auf die Uhr gucken, vor circa 252 Millionen Jahren. Damals kommt es im heutigen Sibirien zu gigantischen Vulkanausbrüchen. Nee, also selbst diese heftigen Vulkanausbrüche, die man jetzt gerade im Hintergrund gehört hat, das reicht irgendwie nicht. Das war so extrem damals. Das waren nicht 2, 3 Vulkane, die ein bisschen Magma gespuckt haben. Es sind Tausende. Und auch die Dauer, wie lange sie spucken, ist absurd. Manche Geologen schätzen, dass sich die Erde erst nach 1 Million Jahren wieder beruhigt hat. So lange ist sie ein gigantischer Feuerball. Dadurch werden unglaublich große Mengen CO2, Methan und Schwefel freigesetzt. Damit tritt der Treibhauseffekt ein, den wir heute auch kennen. Also die Temperaturen steigen extrem an. Zusätzlich vergiftet der Schwefel die Böden und Gewässer. So gut wie alles Leben an Land, also Pflanzen, die damaligen Amphibien und auch die ersten großen Reptilien, sterben aus. Ich persönlich habe mich an diesem Punkt direkt gefragt, wie sahen eigentlich die Lebewesen vor den Dinos aus? Und die Antwort ist, ganz schön ähnlich. Ich habe euch zum Beispiel mal das Bild eines Therapsiden als die 1 in die Shownotes gepackt. Dieser Kumpel hat zum Beispiel auf dem heutigen Mallorca gelebt, bis die gigantischen Vulkanausbrüche kamen. Als sich die Erde dann nach unglaublich vielen Jahren wieder beruhigt hat, erwächst aus der Asche eine neue Welt. Die Erde sieht damals ganz, ganz anders aus. Es gibt keine 7 Kontinente wie heute. Alle Länder hängen zusammen. Es ist ein einziger Superkontinent und er heißt Pangea. Auch von ihm findet ihr als Nummer 2 ein Bild in der Folgenbeschreibung. Und Pangea ist ein ganz besonderer Ort. Der Riesenkontinent ist nämlich so gut wie leer. Leben sucht man so gut wie vergeblich. Die unzähligen Eruptionen und die Kettenreaktion danach haben fast alles vernichtet. Doch wenn man genau schaut, dann haben es ein paar Wesen tatsächlich geschafft, das Massenaussterben zu überleben. Darunter eine Gruppe von jetzt gleich nochmal sehr wichtig werdenden Urzeitreptilien. Wir nennen sie heute Archosaurier. Der Begriff kommt aus dem Altgriechischen. Saurus bedeutet Echse und Archo bedeutet Herrschen. Die Archosaurier sind damals also die herrschenden Echsen. Sie dominieren ihr Zeitalter und so können aus ihnen Dinosaurier, Krokodile und Flugsaurier hervorgehen. Yep, für alle diese 3 Spezien waren die Archos die Vorgänger. Aber hä, wie geht das? Also, dass aus einer Linie 3 werden. Das Stichwort ist die Körperhaltung. Ein Teil der Archosaurier bleibt damals nämlich mit allen 4 Beinen auf dem Boden, wie wir sie heute von Echsen kennen. Aus ihnen entwickeln sich später zum Beispiel auch die Krokodile. Ein anderer Teil der Archos entwickelt sich so, dass er nun aufrecht geht. also auf zwei Beinen. Und das, liebe Freunde des Wissens, ist die Grundlage für die Entstehung von Flugsauriern und unseren Dinosauriern. Kapitel 2: Vom Zwerg zum Gigant. Anfangs dauert es ein bisschen, also es dauert ein paar Millionen Jahre, das ist nicht nur ein bisschen, aber in dieser Zeit entwickeln sich immer mehr und mehr Dinosaurier auf unserer Erde. Und auch ihr Name ist Programm. Sauros haben wir ja gelernt, Echse, und Deimos bedeutet schrecklich. Die Dinosaurier sind also schreckliche Echsen oder auch furchterregende. An dieser Stelle müssen wir in der Zeitrechnung nochmal einen kleinen Sprung machen. Wir sind mittlerweile von der Triaszeit, in denen die Archosaurier zu Dinosaurier wurden, in die Jurazeit übergegangen. Die Jurazeit ist die Epoche, in der die Dinosaurier die Herrschaft über die Erde übernehmen sollten und der Superkontinent Pangea anfängt, auseinanderzudriften. Das wird gleich nochmal sehr wichtig. Die Jurazeit hat übrigens nichts mit dem Jurastudium zu tun. Sie heißt nur so, weil extrem viele Knochen und Fossilien aus dieser Zeit im sogenannten Jura-Gebirge gefunden wurden. Das wiederum liegt übrigens in Deutschland, der Schweiz und Frankreich. Was bedeutet, dass es hier bei uns damals besonders viele Dinosaurier gab. Und die Jurazeit ist die absolute Blütezeit von ihnen. Es herrscht ein feuchtwarmes Klima. Es ist sehr, sehr viel wärmer als heute. Und auch die Luft hat einen ungefähr 26% höheren Sauerstoffgehalt. Das alles führt zu extrem viel Wachstum. Erstmal nicht bei den Dinosauriern, sondern in der Natur. Es entstehen die ersten kleinen Regenwälder mit großen Flüssen und Seen. Dazu riesige Farne, Ginkgo-Bäume, Nadelbäume. Zusammengefasst, mehr als genug zu trinken und zu essen, also für andere Lebewesen. Anfangs sind unsere Dinos aber noch ziemlich klein, meist nicht mal 1,50 Meter groß. Doch diese optimalen Bedingungen lassen sie extrem schnell wachsen, weil Größe bietet zahlreiche Vorteile. Zum einen kann ein Lebewesen besser Wärme speichern, umso größer es ist. Außerdem sind sie auch einfach sicherer unterwegs. In der Jurazeit entwickeln sich zahlreiche große Pflanzenfresser, wie der Stegosaurus. Aber es entwickeln sich damals eben auch ziemlich mächtige Jäger. Fleischfresser, wie zum Beispiel der Saurophaganax. Und auch wenn sein Name so ein bisschen wie ein Harry Potter Zauberspruch klingt, die Übersetzung zeigt, dass wir uns besser nicht über ihn lustig machen sollten. Sauro, Echse, Phago, Fresser und Anax, König. Saurophaganax ist also der König der Echsenfresser. 4 Tonnen schwer, 4 Meter groß und bis zu 36 km/h schnell. Damit ist er eines der größten Raubtiere der Jurazeit. Um nun sicherer vor solchen Jägern zu sein, war es von Vorteil, wenn man damals sehr groß ist. Und manche Dinosaurier legten dabei ein absurd hohes Tempo an den Tag. Der Brachiosaurus wächst damals täglich um bis zu 2 Kilogramm. Dazu noch ungefähr 10 cm in der Länge. Das bedeutet, dass man fast sehen kann, wie er größer wird. So erreichen manche Exemplare damals eine Länge von bis zu 23 Metern. 23 Meter Pflanzenfresser gegen 4 Meter Fleischfresser kann zugunsten des Pflanzenfressers ausgehen. Ich habe euch übrigens, damit ihr das euch alles ein bisschen besser vorstellen könnt, in die Shownotes als Bild 3 und 4 Bilder vom Saurophaganax und vom Brachiosaurus jeweils im Vergleich zum Menschen gepackt. Das ist wirklich einfach alles beeindruckend. In der Jurazeit entwickeln sich übrigens nicht nur gigantische Landsaurier. Es entstehen auch die ersten Bienen. Yep, die gibt's einfach seit mehr als 100 Millionen Jahren. Crazy, oder? Und das sind nicht die einzigen Lebewesen, die in dieser Zeit die Lüfte erobern. Auch immer mehr Flugsaurier sieht man am Himmel. Es ist ein buntes Treiben, doch in der späten Jurazeit fängt die Erde wieder an, sich stark zu bewegen. Es kommt zu extremen Erdbeben. Und der Grund für diese Erdbeben verändert alles. Denn der Boden rumort nicht einfach nur so. Ich habe es eben schon kurz geteased. Es liegt am Superkontinent Pangea. Denn er fängt an, auseinanderzubrechen. Kapitel 3: Die T-Rex-Lüge. Nach der Trias- und Jurazeit befinden wir uns jetzt in der Kreidezeit. Pangea hat sich mittlerweile in 2 große Landmassen geteilt. Der Kontinent im Norden heißt Laurasia und der im Süden Gondwana. Dadurch entstehen auch neue Ozeane, weil das Wasser kann nun in ganz neue Gebiete strömen. Teilweise werden so zum einen ganze Landstriche, aber zum anderen auch das Klima völlig verändert. Es entstehen neue Lebensräume und, noch viel wichtiger, die ersten Jahreszeiten. Während das Wetter auf Gesamtpangea damals immer relativ ähnlich war, entstehen jetzt große klimatische Schwankungen über das Jahr. Das liegt vor allem an den neuen Luft- und Meeresströmungen durch die veränderten Landmassen. Dadurch regnet es auch viel, viel häufiger und das sorgt für gigantischen Wachstum der kompletten Pflanzenwelt. Regenwälder werden immer dichter und satter. Das bedeutet noch mehr Nahrung für Pflanzenfresser. Und die hauen damals so richtig rein. Die Folge? Noch gigantischeres Wachstum. Die ohnehin schon großen Dinosaurier wie der Brachiosaurus wachsen noch weiter. In diesem Kontext gibt es im Jahr 2014 einen unglaublichen Fund in Argentinien. Ein Landwirt findet damals auf einem Spaziergang etwas, das er zunächst überhaupt nicht begreifen kann. Es sieht aus wie ein versteinerter Baumstamm, wie ein Fels, aber er hat die Form eines Knochens. Sofort informiert er Behörden, diese wiederum Wissenschaftler. Und was bei den Untersuchungen rauskommt, ist wirklich unglaublich. Der Knochen, den unser Schafhirte findet, gehört zum Oberschenkel des sogenannten Argentinosaurus. Es ist ein weiterer Beweis für das größte jemals auf diesem Planeten existierende Lebewesen. Ich habe euch das Foto des Knochens als Nummer 5 in die Shownotes gepackt und es ist wirklich unglaublich. Nur der Knochen ist größer als ein ausgewachsener Mann. Auf Bild Nummer 6 seht ihr übrigens dann einmal den Argentinosaurus im Vergleich zu einem Menschen. Und das ist so absurd, weil durch die Jahreszeiten in der frühen Kreidezeit kann er damals eine Länge von bis zu, Achtung, 40 Metern erreichen. 40. Das sind 4 kleinere Stadtbusse, mit denen wir alle irgendwie mal zur Schule wahrscheinlich gefahren sind, hintereinander. 4 Busse. Stellt euch vor, ihr werdet mit 400 Mann auf so einem Argentinosaurus zur Schule geritten. Das wäre schon cool gewesen. Und naja, ihr wisst vielleicht, was das bedeutet. Wenn die Pflanzenfresser größer werden, ja, dann werden es die Fleischfresser auch. In der Kreidezeit, die übrigens so heißt, weil in dieser Zeit sehr viel Kreidegestein entsteht, jagen immer wieder neue, größere Jäger über die beiden Kontinente. Einer der bekanntesten ist der Tyrannosaurus Rex, also der T-Rex. Lange gilt er als absoluter Alpha-Jäger. Jemand, der den Planeten alleinig beherrscht hat, der sich vor nichts hätte fürchten müssen. Doch dann verändern 2 Funde unser Dinosaurierverständnis. Zum einen wird der Gigantosaurus entdeckt. Er ist zwar leichter als ein T-Rex, aber noch größer. Und ein weiterer Fund verändert unser Weltbild. In Ägypten werden Anfang des 20. Jahrhunderts gigantische Knochen des sogenannten Spinosaurus ausgegraben. Man nennt ihn auch den Dornendrachen. Wie er damals aussieht, seht ihr auf Foto 7. Die Knochen des Fundes werden nach München in ein Museum gebracht, wo sie leider im Zweiten Weltkrieg durch einen Luftangriff zerstört werden. Doch es ist der Wissenschaft zum Glück vorher gelungen, sie zu analysieren. Und es kommt heraus, der Spinosaurus ist der größte fleischfressende Dinosaurier jemals. Das absolute Alpha-Tier dieses Planetens. Doch Angst hat der T-Rex damals keine vor ihm. Warum? Weil sie sich nie kennengelernt haben. Sowohl der Spinosaurus als auch der Gigantosaurus leben etwa 30 Millionen Jahre nach ihm. An der Stelle muss man auch übrigens auf einen kleinen Fehler im Film Jurassic Park aufmerksam machen, weil Jurassic heißt Jura. Die meisten Dinosaurier, die man im Film sieht, stammen auch aus der Jurazeit. Aber man sieht auch den T-Rex und der gehört ja eigentlich in die Kreidezeit. Naja, wie dem auch sei, die Dinosaurier haben sich damals also an alle Widrigkeiten immer wieder und wieder anpassen können. Das Auseinanderbrechen von Pangea, neue klimatische Bedingungen. Mehr als 160 Millionen Jahre beherrschen sie den Planeten Erde. Und eigentlich gibt es keinen Grund, warum sich das ändern sollte. Ja, eigentlich. Kapitel 4. Ein ganz normaler Tag. Wir sind zurück im Weltall, wie ganz am Anfang der Folge. In diesem unendlichen Raum fliegen unzählige Asteroiden, Meteoroiden und Kometen. Der Unterschied zwischen ihnen ist übrigens einfach erklärt. Asteroiden und Kometen sind im Grunde das Gleiche. Beides sind sowas wie kleine Planeten aus Gestein und Metall. Kometen heißen nur dann Kometen, wenn sie relativ weit weg von uns und von der Sonne unterwegs sind. Dann bestehen sie auch ein bisschen aus anderen Stoffen, deswegen nennt man sie Kometen. Treffen jetzt zwei nähere kleine Planeten, also zwei Asteroiden, aufeinander, splittern sich Bruchstücke von ihnen ab. Und diese Bruchstücke nennt man Meteoroiden. Diese sind meist relativ klein und wenn ihre Flugbahn durch irgendwas in Richtung Erde gelenkt wird, verglühen sie meist in der Atmosphäre. Doch an einem Tag vor 66 Millionen Jahren ist es kein kleiner Meteorit, der Kurs auf die Erde genommen hat. Es ist ein gigantischer Asteroid. Er ist wahrscheinlich schon seit Milliarden von Jahren durch das Sonnensystem unterwegs. Doch irgendwas hat seine Flugbahn verändert. Das kann alles gewesen sein. Die Anziehung von anderen großen Planeten wie des Jupiters oder ein zufälliges Ereignis wie die Kollision mit einem anderen Asteroiden. Was es auch immer war, es sorgt dafür, dass er nun mit 72.000 km/h in Richtung Erde rast. Auf unserem Planeten sieht man ihn wahrscheinlich schon seit Monaten am Nachthimmel. Er sieht anfangs aus wie ein ganz normaler Stern. Doch irgendwas mit ihm ist komisch. Er bewegt sich langsam. In den nächsten Wochen wird er jede Nacht größer und größer. Es ist heute sehr schwer zu sagen, was sich wohl die Dinosaurier gedacht haben müssen, als sie ihn am Himmel sahen. Aber auch sie werden bemerkt haben, wie schnell das Objekt am Himmel an Größe gewinnt. Einen Tag vor Zusammenprall ist er mittlerweile so groß, dass es aussieht, als gäbe es eine zweite Sonne am Himmel. Es ist außerdem relativ wahrscheinlich, dass der Asteroid einen kleinen leichten Schweif hinter sich herzieht wie ein Komet. Ganz viele Anzeichen, dass etwas Schreckliches passieren wird. Dann der Tag, der alles für immer verändern wird. Der Asteroid tritt mit 20-facher Schallgeschwindigkeit in die Erdatmosphäre ein. Dadurch erhitzt sich die Luft um ihn herum um mehrere tausend Grad. Es kommt zu einem gigantischen Lichtblitz, den man fast über die gesamte Erde sehen kann. So gut wie alles Leben auf der Erde wird in dieser Sekunde in Richtung Himmel geguckt haben und der riesige Feuerball türmt sich vor ihnen auf. Ab jetzt sind es nur noch 5 Sekunden. 4, 3, 2, 1. Mit einer Wucht von 10 Milliarden Hiroshima-Atombomben ist der Asteroid soeben in das heutige Mexiko eingeschlagen. Das 14 Kilometer große Monstrum hat sich dabei etwa 20 Kilometer tief in die Erdkruste gebohrt. Sofort entsteht eine Schockwelle, die in Überschallgeschwindigkeit einmal um den kompletten Planeten rast. Innerhalb von Sekunden entsteht ein mindestens 150 Kilometer breiter Krater. Das ist, als würde innerhalb eines Augenblicks ein Loch von Frankfurt bis Köln entstehen. Unzählige Tonnen Gestein, Asche und Lava werden von der Erde in den Weltraum geschleudert. Jetzt müsst ihr euch ganz kurz diese Zahl geben. Die oberen 10 Kilometer der Erdkruste an der Einschlagsstelle werden allein durch die schiere Kraft des Aufpralls pulverisiert, verflüssigt, verdampft. Auch der Asteroid verdampft vollständig. Dadurch trifft es leider auch alle Lebewesen im Umkreis von hunderten Kilometern sofort. Und das ist erst der Anfang. Kapitel 5 – Der ewige Winter. Kurz nach dem Einschlag hat sich die Luft auf der Erde entzündet. Ein riesiger Feuersturm ist ausgebrochen. Dazu wird der gesamte Globus von unglaublich mächtigen Erdbeben erschüttert. Man schätzt sie auf eine 10,5 bis 11 auf der Richterskala. Zum Vergleich, das stärkste jemals gemessene Erdbeben in unseren Zeiten gab es 1960 in Chile mit einer 9,5. Des Weiteren löst die Wucht des Einschlags riesige, über 100 Meter hohe Tsunamiwellen aus. Während diese also so gut wie alle Küsten des Planeten treffen, entsteht direkt das nächste Problem. Das geschmolzene Material und die Lava, die direkt mit dem Einschlag eben noch ins All geschleudert wurden, fallen jetzt als Feuerregen wieder zurück auf die Erde. Der gesamte Erdball steht in Flammen. Innerhalb von wenigen Stunden erwischt es ca. 90% aller Pflanzen. Diese gesamte Kettenreaktion hat auch dafür gesorgt, dass eine schwere, dunkle Ruß- und Staubschicht aufgewirbelt wurde. Sie liegt so massiv in der Luft, dass es kein Sonnenlicht mehr durch sie hindurch schafft. An dieser Stelle wirkt es, als sei die Sonne verschwunden. Eine ewige Nacht legt sich über die Erde. Dadurch stirbt auch ein Großteil der paar wenigen vom Feuer verschonten Pflanzen, weil sie brauchen Sonnenlicht. Ohne das können sie keine Photosynthese betreiben. Ohne Pflanzen finden unsere großen Pflanzenfresser auch keine Nahrung mehr. Sie verhungern. Keine Pflanzenfresser, also auch keine Nahrung für Fleischfresser. sie ereilt das gleiche Schicksal. Auch ein großer Teil des Lebens in den Ozeanen stirbt, weil der Einschlag und der damit verbundene Schwefel zu einer massiven Versauerung führt. So sterben etwa 75% aller Lebewesen auf der Erde. Durch die fehlende Sonne sinken die globalen Temperaturen schlagartig um bis zu 26 Grad. Vorher tropische Regenwälder werden so kalt wie die heutigen Polarregionen. Der Staub in der Luft und damit auch die Dunkelheit auf der Erde halten sich etwa 10 Jahre lang. Der Planet scheint tot zu sein. Doch auch wenn er so aussieht, 25% der Lebewesen gewinnen damals tatsächlich den Kampf ums Überleben. Es sind vor allem kleine Säugetiere, Vögel und Mini-Echsen. Sie flüchten in Höhlen, graben sich in Böden ein oder suchen neue Rückzugsorte unter Wasser. Auch einige Pflanzenarten überleben, besonders Samen, Pilze und Sporen, die kein Sonnenlicht benötigen. Sie wiederum werden zur überlebensnotwendigen Nahrungsquelle für die verbliebenen Tiere. Und dadurch, dass ihr gerade in diesem Moment diesen Podcast hören könnt, ist ziemlich klar, dass sich die Erde wieder erholen sollte. Es dauert höchstwahrscheinlich tausende Jahre, aber irgendwann legt sich damals die Staubschicht komplett. Die ersten Sonnenstrahlen schaffen es wieder durch die dichten Wolken. Samen fangen wieder an zu sprießen. Nach und nach wird der Erdboden wieder von Pflanzen bedeckt. Dadurch finden Tiere wieder mehr Nahrungsquellen und es fängt wieder an, regelmäßiger zu regnen. Und somit beginnt er wieder von vorn. Der Kreislauf des Lebens. Zusammenfassung. Als auf dem Superkontinent Pangaea durch ein Massenaussterben der Archosaurier die Herrschaft übernimmt, beginnt alles. Aus ihm entwickeln sich die sogenannten Dinosaurier, was so viel wie furchterregende Echse heißt, und das kann man bei den Größen bis zu 40 Metern absolut sagen. Während der Jura- und der Kreidezeit entwickeln sich unterschiedlichste Arten und Formen, Pflanzen und Fleischfresser. Es sind die größten Lebewesen, die jemals auf unserem Planeten gelebt haben. Niemand konnte für sie gefährlich werden. Außer ein Asteroid. Als dieser die Erde trifft, setzt sich eine schreckliche Kettenreaktion in Gang, die 3 von 4 Lebewesen auf der Erde das Leben kosten wird. Erst tausend Jahre später erholt sich unser blauer Planet und schafft somit die Grundlage, dass irgendwann das Leben von uns Menschen möglich wird. Boah, Freunde des Wissens, ich kann euch sagen, das war gar nicht so einfach, mehr als 130 Millionen Jahre in eine Folge um die 30 Minuten zu verpacken. Wenn euch etwas zu den Dinosauriern fehlt, was wirklich gut sein könnte, und ihr wollt das unbedingt noch hören, schreibt es in die Kommentare, dann kommt ihr vielleicht ans Ende der nächsten Folge. Genauso wie diese Person jetzt. Sie alle haben Fragen zur letzten Folge gestellt, als es um den King of Pop ging, Michael Jackson. Frage 1 kam von Ela. Sie möchte wissen, was eigentlich mit der Neverland Ranch nach MJs Tod passiert ist. Also zunächst ist das Gelände im Besitz der Kinder geblieben, doch so richtig hat sich keiner drum gekümmert. Die Ranch verfällt langsam, die Tiere werden großteils damals an Zoos abgegeben. Als es immer schwieriger wird, die laufenden Kosten der Ranch zu bezahlen, wird sie final an mehrere Unternehmer verkauft. Frage 2 kam sehr, sehr, sehr häufig, unter anderem von Helen, Maya und Emilia. Was ist eigentlich aus MJs Geschwistern geworden? Die haben allesamt ziemlich unterschiedliche Wege nach seinem Tod verfolgt. 3 der Brüder, die mit ihm in der Band Jackson 5 waren, veröffentlichen auch nach seinem Tod weiter verschiedene musikalische Projekte. Auch Michaels jüngste Schwester kennt man heute ebenfalls sehr gut, Janet Jackson. Sie verarbeitet Michaels Tod damals auch mit Musik und Schauspiel, sehr erfolgreich. Andere Geschwister wie Marlon und Randy, die ebenfalls in den Jackson 5 waren, hören damals mit Musik auf. Sie werden zu Geschäftsleuten oder setzen sich zur Ruhe. Auf jeden Fall kann man festhalten, dass so gut wie alle von ihnen erstmal mit dem Tod Michaels und dem öffentlichen Druck, den vielen Fragen der Journalisten, einen Umgang finden mussten. Frage 3 ist von Moritz und Katja. Beide wollen wissen, was eigentlich mit seinem Erbe passiert ist. Und ja, das ist so eine Sache für sich. Trotz seines gigantischen Erfolgs hat Michael am Ende seines Lebens extrem hohe Schulden, schätzungsweise so um die 400 Millionen US-Dollar. Das lag damals vor allem an seinem sehr extravaganten Lebensstil, Privatjets und die sehr teure Neverland Ranch. Dazu immer weiter sinkende Einnahmen der Musik. Die letzte Tour, die er ganz am Ende der letzten Folge angekündigt hat, sollte demnach nochmal ordentlich Geld in die Kassen spülen. Dadurch, dass sie ausfiel, blieb die Familie erstmal auf den ganzen Schulden sitzen. Doch das sollte kein langwieriges Problem sein, denn als die Nachricht um die Welt geht, dass der King of Pop verstorben ist, explodieren weltweit die Verkaufszahlen seiner Alben erneut. Allein im ersten Jahr kann die Familie Einnahmen in Höhe von 300 Millionen Dollar verzeichnen. Dazu kommen Merch-Artikel auf den Markt, die Familie verkauft die Rechte an MJs Namen. Zum Beispiel gibt es in Las Vegas eine Michael Jackson Cirque du Soleil Show. In diesem Zusammenhang kommt es übrigens immer wieder zu Streitigkeiten innerhalb der Familie, weil leider ist es wie so oft, wenn sehr, sehr viel Geld im Spiel ist, dann werden Menschen manchmal ein bisschen komisch. Irgendwann wurde das meiste dann doch geregelt und die mittlerweile wieder sehr, sehr hohen Einnahmen Michaels aufgeteilt in 40% an seine Kinder, 40% an seine Mama und 20% an wohltätige Organisationen. So, und dann habe ich übrigens noch eine Sonderfrage, die ich gerne beantworten würde, weil sie in den letzten Wochen zum einen immer wieder häufiger kam, zum Beispiel von Jörn und auch von Jakob, und zum anderen, weil einfach wieder viel passiert ist. Ihr wolltet nämlich wissen, wie viele Leute mittlerweile an dem Wissen mit Johnny Podcast und auch an den Videos auf Social Media arbeiten. Also alles an Ton, Licht, Skript, Schnitt und so weiter. Ich habe dann mal durchgezählt und wir sind wirklich viele geworden. Am Podcast arbeiten neben meiner Schwester Zoe, die ihr ja schon kennt, die man übrigens so schreibt. Z-O-E. Und auf dem E ist ein Akzent von unten links nach oben rechts. Das muss ich kurz einmal klarstellen, weil es gibt ganz, ganz wilde Schreibweisen in den Kommentaren und DMs. Also, neben Zoe arbeitet mittlerweile auch noch Marie am Podcast. Dazu haben wir eine neue Sounddesignerin und auch einen neuen Support in der Recherche. Unterm Strich kommen wir so mittlerweile auf 7 Leute, die an einer Podcast-Folge arbeiten und nochmal 3 an den Wissen mit Johnny Videos auf Instagram, TikTok und YouTube. Ist also ein großes Team geworden und das auch vor allem dank euch. Also vielen Dank fürs Hören. Und dazu habe ich mir auch ein kleines Dankeschön in den letzten Wochen für euch überlegt. Und zwar würde ich für euch gerne einen WhatsApp-Kanal aufmachen, in dem ich euch immer schon mal so ein paar Informationen zur neuen Folge gebe. Also vielleicht schon so 1-2 Passagen, die ihr lesen könnt. Dann zusätzliche Abstimmungen, Erklärungen, Bilder, alles auch so ein bisschen zum Hintergrund, wie so eine Folge überhaupt entsteht. Wenn sich das für euch spannend anhört, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare oder als Nachricht. Wenn euer Feedback positiv ist, dann glaube ich, mache ich das diese Woche schon. Und damit verabschieden wir uns für heute. Es gibt wieder eine Abstimmung mit 6 neuen Themen. Wie immer gibt es die montags auf Spotify und dienstags auf Instagram. Die 2 Themen mit den meisten zusammengezählten Stimmen bekommen dann jeweils eine eigene Folge. So, wir hören uns also wieder nächsten Sonntag um 23.59 Uhr. Und für weniger Wissen entfolgt uns und vielleicht auch bald unserem WhatsApp-Kanal.
Fritz ist eine Produktion des RBB.